Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag heute Morgen mit dem Thema, wo wir uns die Frage stellen, ist der Heilige Geist Gott? Ist der Heilige Geist eine Person oder eine unpersönliche Kraft? In den vergangenen Jahren ist ja die Gemeinde weltweit überrollt worden von Irrlehren. Und das Internet spielt dabei eine ganz enorme Rolle. Das Internet ist einerseits eine gute Möglichkeit, um die gesunde Lehre der Heiligen Schrift zu verbreiten, aber es ist auch ein Sumpf in jeglicher Hinsicht. Ein Medium voller Fallen. Zu den schlimmsten Irrlehren, die auf dem Internet und auch sonst von Haus zu Haus verbreitet werden, gehören diese Lehren, die Gott in seiner Herrlichkeit angreifen. Dazu gehört auch die Irrlehre, die besagt, der Heilige Geist sei keine Person. Er sei auch nicht Gott. Und wir untersuchen heute die Heilige Schrift und werden sehen, der Heilige Geist ist ewig, allmächtig und allgegenwärtig. Er ist Gott genauso wie der Vater und der Sohn. Wenn wir das Skript zur Hand nehmen, für die, die über den Livestream zugeschaltet sind, die können das runterladen. Hier unterhalb des Bildes gibt es einen Link. Downloaden, ausdrucken und dann ist man voll dabei. Es braucht dieses Skript, denn man sieht diese vier Seiten. Es ist wirklich sehr, sehr dicht mit Bibelstellen und so wird es schwierig sein zu folgen ohne das Skript. Das ist eine enorme Hilfe. Wir nehmen 9 Punkte durch. Den ersten Punkt habe ich überschrieben, der Heilige Geist ist Gott. Und dazu lesen wir aus 2. Korinther 3, Vers 18. Paulus sagt, wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. Hier wird der Heilige Geist erwähnt und er wird genannt der Herr. Wenn man eine Elbefelder hat, dann hat man den Vorteil, dass man sofort sieht, dass hier der bestimmte Artikel, der, fehlt. Nicht wahr? Das ist dort ein bisschen anders gedruckt, kleiner, um anzudeuten, der bestimmte Artikel fehlt. Und die Übersetzer der Elbefelder haben das an vielen Stellen so eingefügt, weil ihnen bewusst war, dass der Gebrauch des Artikels im Griechischen ist anders als im Deutschen. Und es ist sehr bedeutsam, auch für die Bibelauslegung, wann der Artikel da ist und wann nicht. Ich habe hier auf dem Skript hinzugefügt, das Wort Herr, also durch den Herrn, den Geist, das Wort Herr ist im Griechischen Kyrios. Und hier eben ohne Artikel. Kyrios ohne Artikel bezeichnet im Neuen Testament hier und an vielen anderen Stellen den Namen Jahwe im Alten Testament. Also den Eigennamen Gottes, der fast 7000 Mal im Alten Testament vorkommt. Im Judentum aus Ehrfurcht wird er im Allgemeinen nicht ausgesprochen. In der Synagoge, der Vorleser, jedes Mal, wenn er sieht, die vier Buchstaben J, H, W, H, dann liest er Adonai als Ersatzwort, das heißt Herr. Und dieser Gebrauch wurde im Neuen Testament von dem Heiligen Geist auch verwendet. Das Wort Jahwe, der Name Jahwe, kommt im Neuen Testament nie vor. Nur die Kurzform in Halleluja. Ja? In Offenbarung 19. Aber der volle Name kommt nie vor. und natürlich auch in gewissen Eigennamen wie Jesaja. Ja, das ist auch das Ja am Schluss dieser Gottesname. Aber Yahweh als Name kommt nie vor. Und der Heilige Geist hat also das Wort Kyrios und insbesondere ohne Artikel, manchmal auch mit Artikel, verwendet. Schlagen wir mal auf, ich habe hier noch angefügt Matthäus 3, 3. Da haben wir ein Zitat aus dem Propheten Jesaja, aus Kapitel 40, Vers 3. Denn dieser ist der, von dem durch Jesaja den Propheten geredet ist, der spricht: Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Wenn man das vergleicht in Jesaja 40, Vers 3, dann steht dort: Stimme eines Rufenden in der Wüste bahnt den Weg des Herrn. Und da steht eben im hebräischen Text, in der hebräischen Bibel steht da Yahweh. Aber im Neuen Testament steht Kyrios ohne Artikel. Ich habe auch noch ein weiteres Beispiel angegeben, Markus 1, Vers 3. Und so könnte man Dutzende, aber Dutzende von Stellen im Neuen Testament anführen, wo das so erfolgt. Und nun, was folgt daraus? Der Heilige Geist wird in 2. Korinther 3, Vers 18 genannt, Kyrios, Yahweh, der Geist. Und damit wird klar gemacht, er ist Yahweh und Yahweh bedeutet der Ewigseiende, der Unwandelbare. Also der, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, sich selber nie ändert, der in sich das Sein hat, das Leben. Und damit auch die Quelle allen Lebens ist. Und das wird so von dem Heiligen Geist gesagt. Eine zweite Stelle, Apostelgeschichte 5, dort haben wir die Geschichte von Ananias und Sapphira. Sie haben eine Immobilie verkauft, ein Grundstück, und haben so getan, als würden sie den gesamten Erlös des Grundstücks der Gemeinde schenken. Aber sie haben einen Teil zurückgehalten und einfach so getan, als hätten sie den ganzen Betrag geschenkt. Sie hätten gar nichts schenken müssen. Das war freiwillig. Aber sie haben so getan, um eben fromm zu erscheinen: Wir geben diesen großen Betrag für die Gemeinde. Und dabei war das nicht wahr. Petrus, der Apostel, spricht Ananias an und sagt ihm in Apostelgeschichte 5, Vers 3, wie es eben kommt, dass du den Heiligen Geist belogen hast. Und in Vers 4 sagt Petrus: Nicht Menschen hast du gelogen, sondern Gott. Und jetzt ist klar, durch den Vergleich von Vers 3 und Vers 4 folgt: Der Heilige Geist ist Gott. In Hebräer 9, Vers 14 wird gesagt, dass der Herr Jesus sich selber geopfert hat am Kreuz. Aber da wird hinzugefügt, er hat das getan durch den ewigen Geist. Also in der Kraft des Heiligen Geistes, der hier genannt wird, der ewige Geist. Und das macht eben klar, dass der Heilige Geist keinen Anfang hat, nicht ein Geschöpf ist, sondern er ist ewig. Und der Ausdruck ewiger Geist macht klar, er ist eben Yahweh, wie 2. Korinther 3, Vers 18 schon verdeutlicht. Und das heißt der Ewigseiende, der Unwandelbare. David spricht in Psalm 139 über die Allgegenwart Gottes. Gott ist allgegenwärtig, weil er eben Raum und Zeit nicht unterworfen ist. Alle Geschöpfe, also wirklich ausnahmslos, alle Geschöpfe im Diesseits und im Jenseits sind Raum und Zeit unterworfen. Sie brauchen also von A nach B eine gewisse Zeit. Bei Engeln kann das ganz kurz sein, aber sie brauchen die Zeit. Und sie sind eben nicht an jedem Ort gleichzeitig. Gott ist aber nicht Raum und nicht Zeit unterworfen. Darum heißt es in 2. Petrus 3, dass ein Tag bei dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Das bedeutet, Gott ist dem Ablauf der Zeit nicht unterworfen. Und in Jeremia 23 heißt es von Gott, dass er Himmel und Erde erfüllt. Also an jedem Punkt im ganzen Universum ist er gleichzeitig da. Und dann kommt dazu, dass er noch jenseitig ist. Wenn man das gescheit sagen will, Gott ist der immanente und der transzendente Gott. Immanent heißt überall im Diesseits. Und transzendent heißt auch im Jenseits. Das wird in Jesaja 57 gesagt, dass er eben im Himmel wohnt. Ja, und in Psalm 139 staunt David über das Wunder der Allwissenheit und Allgegenwart Gottes. Ich lese ab Vers 5. Von hinten und von vorn hast du mich eingeengt und deine Hand auf mich gelegt. Kenntnis, zu wunderbar für mich, zu hoch, ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich auf zum Himmel, du bist da. Und bettete ich mir im Scheol, siehe, du bist da. Nehme ich Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Also, David sagt, es ist unmöglich, vor Gott zu fliehen. Überall, wo man hingehen möchte, da ist er schon. Und in dem Zusammenhang sagt er eben in Vers 7, wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Der Heilige Geist ist überall. Er ist allgegenwärtig. Übrigens, Satan ist nicht allgegenwärtig. Er ist ein geschaffener Engel, der gefallen ist, wie das aus Jesaja 14, Vers 12 und Hesekiel 28, Vers 12 hervorgeht, ein Cherub. In Hiob 1 antwortet er auf die Frage Gottes, woher kommst du? Vom Umherstreifen auf der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Also wenn er in Bombay ist, dann ist er nicht in Hunzenschwil. Und wenn er in Hunzenschwil ist, dann ist er eben nicht in Bombay und auch nicht in New York. Natürlich hat er einen Drittel der Engelwelt, die ja Hunderte von Millionen ausmacht, gemäß Offenbarung 5, hat er mit sich gezogen und die hat er überall stationiert. Darum ist die Macht der Finsternis überall präsent, aber Engel sind an Raum und Zeit gebunden. Und in Daniel 10, da kommt ein Engel Gottes, einer, der treu geblieben ist, und sagt Daniel, dass er eigentlich schon vor 3 Wochen kommen wollte, aber verhindert worden war. Engel, die zu spät kommen, das gibt's, ist er beruhigend, nicht wahr? Aber eben, Gott ist allgegenwärtig, der Heilige Geist ist allgegenwärtig. Man kann nicht vor ihm fliehen. Und nach Hiob 33, Vers 4, ist er Schöpfer. Elihu, der vierte und jüngste Freund von dem leidenden Hiob, sagt in Kapitel 33, Vers 4, der Geist Gottes hat mich gemacht. Ja, der Odem des Allmächtigen belebt mich. Also, hier wird klar gemacht, dass die Erschaffung des Menschen das Werk des Heiligen Geistes war. Und der Heilige Geist wird hier parallel im zweiten Versteil genannt, der Odem des Allmächtigen. Und da sagt Elihu, er belebt mich. Damit ist der Heilige Geist nicht nur Schöpfer, sondern auch Erhalter, der also die Kraft gibt, dass wir leben können. Daniel sagt in Daniel 5 zu Belsazar: Dein Atem ist in der Hand Gottes. Das heißt, wenn Gott loslassen würde, dann würde Belsazar sofort verscheiden, sterben. Und noch in derselben Nacht musste er dann auch gehen. Und hier wird das gesagt von dem Heiligen Geist, dass er belebt. Und das führt uns auch noch zu Hiob 34, Vers 14, wo dieser selbe Elihu über den Geist Gottes sagt, er spricht allgemein von Gott, dem Allmächtigen, Vers 12, 13, und dann Vers 14, wenn er sein Herz nur auf sich selbst richtete, seinen Geist, ja, seinen Odem an sich zurückzöge, so würde alles Fleisch insgesamt verscheiden und der Mensch zum Staub zurückkehren. Also wieder der Heilige Geist als Erhalter. Und wenn Gott den Heiligen Geist von den Menschen zurückzieht, dann sterben sie. Und seine Wirkung als Lebenserhalter zurückzieht, dann hat das den Tod zur Folge. Und so können wir sagen, er ist Schöpfer und Erhalter, aber er ist auch Richter. Schlagen wir mal auf, Hesekiel 8. Und da muss man Folgendes beachten. In Hesekiel 8, Vers 3 steht: Und er streckte das Gebilde einer Hand aus und nahm mich beim Haarschopf meines Hauptes. Und der Geist hob mich zwischen Erde und Himmel empor und brachte mich in Gesichten Gottes nach Jerusalem an den Eingang des Tores des inneren Vorhofs, das nach Norden sieht, wo der Standort des Bildes der Eifersucht war, das zum Eifer reizt. Und siehe, dort war die Herrlichkeit Gottes, des Gottes Israels, wie das Gesicht, das ich in der Talebene gesehen hatte. Und er sprach zu mir: Menschensohn, erhebe nun deine Augen nach Norden. Warum habe ich das alles gelesen? Damit klar wird: Hier wird über den Heiligen Geist gesprochen. Der Geist hat Hesekiel emporgehoben und in der Vision aus dem heutigen Irak, wo er in der babylonischen Gefangenschaft war, nach Jerusalem gebracht. Und dort sieht er den Tempel in Jerusalem. Er sieht ein Götzenbild, das dort im Tempel, um Gott herauszufordern, aufgestellt worden war. Und er sieht die Schechina, die Wolken- und Nachtsfeuersäule, die im Tempel die Gegenwart Gottes anzeigte. Das ist hier die Herrlichkeit des Gottes Israels. Und dann Vers 5, und er sprach zu mir, das ist der Geist, der Heilige Geist, spricht: Menschensohn, erhebe nun deine Augen nach Norden. Und ich erhob meine Augen nach Norden und siehe, nördlich vom Tor des Altars war dieses Bild der Eifersucht am Eingang. Und er sprach zu mir: Menschensohn, siehst du, was sie tun, die großen Gräuel, die das Haus Israel hier verübt, damit ich mich von meinem Heiligtum entferne? Und du sollst noch weiter große Gräuel sehen. Der Heilige Geist sagt, dass Israel, das abgefallene Israel, den Heiligen Geist herausfordert durch Götzendienst. Und zwar mit dem Ziel, dass der Gott Israels sich von seinem Heiligtum, dem Salomo-Tempel, entfernt. Aber da sagt der Heilige Geist, damit ich mich von meinem Heiligtum entferne. Er nennt den Salomo-Tempel, den Tempel Gottes, mein Heiligtum. Und jetzt muss man weiterlesen, Vers 7, und er brachte mich an den Eingang des Vorhofs. Und so die Verse durchlesen, es geht immer um er, der Heilige Geist. Und dann in Vers 17, Und er sprach zu mir, also der Heilige Geist, hast du gesehen, Menschensohn? Ist es dem Haus Juda zu gering, die Gräuel zu verüben, die sie hier verüben, dass sie auch das Land mit Gewalttat füllen und mich immer wieder reizen? Denn siehe, sie halten das Reis an ihre Nase. So will auch ich handeln im Grimm. Mein Auge soll nicht verschonen und ich werde mich nicht erbarmen. Und rufen sie auch vor meinen Ohren mit lauter Stimme, so werde ich sie doch nicht hören. Und ich habe hier auf dem Blatt geschrieben, er ist Richter. Also hier spricht der Heilige Geist und er sagt, er wird jetzt Israel nicht mehr verschonen. Er wird seinen Grimm über das Volk bringen. Und auch wenn sie dann rufen im Gebet, wird er nicht auf ihre Stimme hören. Also das ist doch schon beeindruckend, wie das hier beschrieben ist. Ich empfehle übrigens, ganz sorgfältig auch zu lesen, Hesekiel 3, ab Vers 24, wo es heißt, und der Geist kam in mich und stellte mich auf meine Füße. Und er redete mit mir und sprach zu mir, geh, schließ dich in deinem Haus ein. Und dann gibt er ihm Aufträge, in Kapitel 4, sagt er, nimm einen Ziegelstein, zeichne darauf die Stadt Jerusalem und er gibt ihm Anweisungen über ein prophetisches Beispiel, das er den Israeliten in Babylonien vorspielen sollte. Und dann in 4, Vers 4 sagt er, er soll sich 390 Tage auf eine Seite legen, 40 Tage auf eine Seite und erklärt ihm, was das symbolisch dann bedeutet. Vers 9, er soll sich für eine Zeit unterernähren, mit ihm genau angesagt, wie viel Brot er essen soll pro Tag, wie viel Wasser trinken, und das ist eindeutig von den Kalorien her zu wenig, um damit auch symbolisch dem Volk Israel klarzumachen durch diese Beispielhandlung, dass sie eben unter das Gericht Gottes kommen und dabei eben Hunger erleiden werden. Unterernährung. Und so geht das weiter. Das sagt alles der Heilige Geist. Und dann möchte ich noch hinweisen auf Kapitel 11, Vers 1. Und der Geist hob mich empor und brachte mich zum östlichen Tor des Hauses des Herrn. Und in Vers 5 wird dann gesagt, oder schon Vers 3, Vers 4, darum weissage gegen sie, weissage, Menschensohn. Der Heilige Geist sagt das zu Hesekiel. Vers 5, und der Geist des Herrn fiel auf mich und sprach zu mir, sprich, so spricht der Herr, so spricht Jahwe, so sprecht ihr Haus Israel, und was in eurem Geist aufsteigt, das weiß ich. Das ist alles der Heilige Geist, der spricht. Und das übersieht man, wenn man nicht ganz sorgfältig liest und sieht, wo wird da der Geist erwähnt und dann immer er bezieht sich zurück auf den Geist. Ja, das war so ein Exkurs zu dem Punkt, Hesekiel 8, Verse 3 und 18, er ist Richter. Und Hebräer 9, Vers 14, er ist auch Erlöser. Wir haben ja schon erwähnt, dort heißt es, dass der Herr Jesus sich Gott geopfert hat am Kreuz durch den ewigen Geist. Das heißt also, der Heilige Geist war auch in der Erlösung tätig. Der Vater hat den Ratschluss, den Plan zur Erlösung gefasst. Epheser 1, Abvers 3 wird Gott, der Vater, uns vorgestellt als der, der von Ewigkeit her die Ratschlüsse der Errettung gefasst hat. Der Sohn hat es ausgeführt, indem er Mensch wurde und am Kreuz starb und auferstand. Und hier lernen wir, und das ist geschehen durch den Heiligen Geist, das heißt in seiner Kraft. Also Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist waren als Erlöser wirksam. Und dann schlagen wir auf Apostelgeschichte 28, Vers Paulus ist da in Rom, in der ersten Gefangenschaft. Und in der Beschreibung, wie er da nach Rom kam und Kontakt aufgenommen hat mit den Juden in Rom, lesen wir in Vers 25. Er hat mit ihnen gesprochen und ihnen das prophetische Wort über den Messias erklärt, und das gab die Reaktion von Vers 25. Als sie aber unter sich uneins waren, gingen sie weg, als Paulus ein Wort sprach. Treffend hat der Heilige Geist durch Jesaja den Propheten zu unseren Vätern geredet und gesagt. Und jetzt kommt ein Zitat aus Jesaja 6, Verse 9 bis 10. Geh hin zu diesem Volk und sprich: Hörend werdet ihr hören und nicht verstehen. Und sehend werdet ihr sehen und nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Nun, wenn wir Jesaja 6 aufschlagen, dort sieht ja Jesaja in der Vision Gottes Herrlichkeit. Er sieht Gott auf dem Thron und Seraphim um ihn her rufen: Heilig, heilig, heilig ist Jahwe der Heerscharen. So in Jesaja 6, Vers 3. Und im Weiteren lesen wir dann in Vers 8: Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach: Wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin, sprich zu diesem Volk. Jetzt ab Vers 9, eingeführt mit er sprach. Wer spricht hier? Ja, Jesaja 6, Vers 8 macht klar, der Herr. Ja? Aber Paulus erklärt in Apostelgeschichte 28, Vers 25, das hat der Heilige Geist geredet. Ja, dann ist klar, hier spricht der Gott Israels. Aber was uns ja auffällt in Jesaja 6, Vers 8, wenn der Herr spricht, sagt er: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Einmal in der Einzahl, einmal in der Mehrzahl. Also die Mehrzahl in der Einheit. Oder die Einheit in der Mehrzahl. Aber das Neue Testament macht klar, Vers 9, hier spricht der Heilige Geist. Und damit wird klar, er ist Adonai. Hier steht nicht Jahwe in 6, Vers 8. Darum ist es in der Elberfelder und auch in anderen deutschen Übersetzungen nicht mit Großbuchstaben geschrieben, Herr. Nicht Jahwe, sondern Adonai. Also der Name, der benutzt wird als Ersatzname in der Synagoge für Jahwe. Aber da steht im Grundtext Adonai. Übrigens, das darf man nie machen, in Israel jemanden auf der Sprache, auf der Straße ansprechen, wenn man sagen will, Mister, und auf Hebräisch sagt Adonai. Das wäre lästerlich. Ja, aber da kommt zum Beispiel Herr Levi und man möchte ihn dann ansprechen: Shalom, Adon Levi. Nicht Adonai. Adonai darf man in Israel nur für Gott benutzen, weil das ist eigentlich eine Mehrzahlform. Ja? Adoni heißt mein Herr und Adonai heißt meine Herren. Und so darf man das also nie benutzen. Aber man darf jeden ansprechen mit Adon Levi oder Adon Miller, was auch immer. Aber auch mit Mar, das ist ein aramäisches Wort, das man auch braucht für Herr, also Monsieur, Mar. niemals Adonai. Aber der Heilige Geist, er ist Adonai. Und dann Hebräer 3, Vers 7. Da lesen wir, deshalb, wie der Heilige Geist spricht. Und jetzt kommt ein Zitat aus Psalm 95. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie in der Erbitterung an dem Tag der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich prüften. Und sie sahen doch meine Werke 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, allezeit gehen sie irre mit dem Herzen. Aber sie haben meine Wege nicht erkannt. So schwor ich in meinem Zorn, wenn sie in meine Ruhe eingehen werden. Und das ist also alles von Vers 8 bis hier ein Zitat aus Psalm 95, Verse 7 bis 11. Aber wer spricht da in diesem Psalm? Wer sagt ich? Der Heilige Geist. Aber wer da spricht, ist klar, das ist der Gott Israels, der 40 Jahre in der Wüste Israel geleitet, ernährt, versorgt und eben auch gerichtet hat. Aber hier spricht ganz klar der Heilige Geist. Damit ist klar, der Heilige Geist ist der Gott Israels. Und das sind nicht einfach so Einzelfälle. Gehen wir weiter. Hebräer 10, Verse 16 bis 17. Und da muss ich natürlich lesen ab Vers 15. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem er gesagt hat, und jetzt kommt ein Zitat aus Jeremia 31, Verse 33 und 34. Aber halt mir fest, wer spricht? Der Heilige Geist. Dies ist der Bund, den ich ihnen errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Indem ich meine Gesetze in ihre Herzen gebe, werde ich sie auch auf ihren Sinn schreiben. Und ihr Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken. Das ist auch ein Zitat aus Jeremia 31, im 33 und dann 34. Ja, wer spricht hier? Nun, in Jeremia lesen wir klar, spricht der Herr. Das ist wieder Kyrios ohne den bestimmten Artikel. Darum ist es in der Elberfelder auch so klein gedruckt. Also spricht Jahwe. Und so ist es ja auch, wenn wir jetzt nachschlagen in Jeremia 31, da wird ja der neue Bund, den Gott mit Israel schließen wird, verheißen. Jeremia 31, das beginnt eigentlich schon in Vers 31. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, im Hebräischen Jahwe. Da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund, den sie gebrochen haben. Und doch hatte ich mich mit ihnen vermählt, spricht der Herr. Sondern, dies ist der Bund. Und jetzt ab, sondern, dies ist der Bund, das ist das Zitat in Hebräer 10, das wir gelesen haben. Aber dort wird klar gesagt, der Heilige Geist sagt das. Und hier wird gesagt, Jahwe sagt das. Also, wer wird den neuen Bund mit Israel schließen? Ja, Jahwe, der Gott Israels, der Herr. Ja, und Hebräer 10 sagt, dass der Heilige Geist das sagt. Und somit ist völlig klar, der Heilige Geist ist Jahwe. Und es ist interessant, wenn man jetzt auf dem Internet schaut, solche Seiten, die die Gottheit Christi angreifen und die Gottheit des Heiligen Geistes angreifen, da wird man wohl nie diese Stellen finden, dass die besprochen sind. Da muss man sie schnappen. Ja, das, was wirklich die starken Argumente wären, das kennen sie nicht mal. Nicht wahr? Das ist für die eine Überraschung, aber das steht so da. Und darum kann man sie mit dem Wort Gottes wirklich widerlegen. Gehen wir doch weiter. Zweitens, der Heilige Geist ist eine Person. Wenn man sagt, der Heilige Geist ist eine Person, dann wird man bei ihr Lehren ständig auf Widerstand stoßen. Und zwar stoßen sie sich an dem Wort Person. Ja, was heißt das Wort Person? Ja, das ist auch nicht in jeder Sprache gleich. Ja? Auf Hebräisch sagt man nicht, im heutigen Hebräischen in Israel sagt man nicht Ha-Person, um zu sagen die Person, ja? Sondern man benutzt das Wort Ish, aber das heißt Mann. Effektiv. Übrigens für die Gender-Leute schon ein richtiges Problem, ja? Aber Ish gilt dann eben auch für Frauen, ja? Und übrigens, wenn man Psalm 1 liest, Ashrei ha-Ish, Asher lo halach batzat rasha'im, glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, dann müssen die Frauen nicht denken, da bin ich nicht gemeint. Nur Männer sind glückselig. Ish ist eben oft im Sinn von Person und kann dann auch eben eine Frau meinen. Ja.
Kroatisch ist das auch so. Also Kroatien, Serbisch, sagt man auch Čovjek.
Und das heißt das auf Kroatisch?
Mann und Mensch.
Mann und Mensch und man benutzt es für Person. Frau, ja. Ja, so ist das. Jetzt ist es im Althebräischen anders. Ich habe das hier aufgeführt, dritter Punkt, bei zweitens. Im alttestamentlichen Hebräisch sagt man Panim. Und das heißt Angesicht. Also das ist Panim. Und ich habe hier hinzugefügt, 3. Mose 19, Vers 15, da wird gewarnt, dass man kein Ansehen der Person haben darf. Aber für Person steht Panim, Gesicht. Und jetzt, nachdem in der Schweiz alle Pandemie-Maßnahmen im normalen Alltagsleben weg sind, jetzt plötzlich merkt man, was das bedeutet. Ja, also das war ja schon ein bisschen schwierig. Da lernt man jemanden neu kennen, da kommt er mit der Gesichtsmaske, aber weiß ich irgendwie gar nicht, wer das ist. Und dann ist die Stimme sogar noch ein bisschen gehemmt, durch die Maske ein bisschen leiser, muss man noch genau hören. Und wenn man die gleiche Person dann plötzlich mal im Privaten sieht, ohne Maske, ah, jetzt weiß ich, wer das ist. Ja, auf unserem Gesicht, das ist so entscheidend, das ist viel wichtiger als die Beine und die Arme. Da kommt so viel von unserer Persönlichkeit durch. Die Augen, der Gesichtsausdruck, ja, das Zucken oder eben gar nicht zucken, ja, Pokerface, ausdrucksloses Gesicht. Aber alles sagt uns etwas aus über die Person. Und darum verwendet die Bibel das Wort Panim für Gesicht. Und das Neue Testament übrigens auch. Ich habe hier unter Punkt 2 griechisch Prosopon. Das heißt auch Angesicht. Aber wie Panim, zweitens auch Person. In 2. Korinther 2, Vers 10 wird gesprochen, ich habe vergeben in der Person von Jesus Christus. Und für Person, das also benutzt wird für den Sohn Gottes, das ist Prosopon, Angesicht. Und in 2. Korinther 1, Vers 11, habe ich auch hier aufgeführt, dort ist die Rede von vielen Menschen, und zwar von vielen Personen. Das ist von vielen Angesichtern. Ja, also, wenn man jetzt sagt, der Heilige Geist ist eine Person, dann muss man natürlich immer erklären, was meint man mit diesem Wort. Das ist wichtig, immer, wenn es um Dinge geht, die umstritten sind. Dann muss man erklären, was man mit den Wörtern, die man verwendet, genau meint. Da ist man durchsichtig. Weil es gibt nämlich auch Leute, die lügen mit Worten. Zum Beispiel in der liberalen Theologie ist das ganz üblich geworden, biblische Ausdrücke zu verwenden und sie mit einem ganz anderen Inhalt zu füllen. Und so die gewöhnlichen Leute, die das nicht genauer untersuchen, die denken, ja, das sind gläubige Leute. Was? Die meinen etwas ganz anderes, wenn sie meinen die Auferstehung von Jesus Christus. Sie meinen, dass Christus in Gedanken in uns weiterlebt. Aber sicher nicht, dass er am dritten Tag auferstanden ist aus den Toten, wie das Neue Testament das klar lehrt. Also, und dann muss man immer fragen, was meinen Sie mit Auferstehung? Dann kommt es raus. Und so muss man das eben auch bei den Zeugen Jehovas, wenn die sagen, ja, ja, Jesus Christus ist ein Gott. Ja, was meinen Sie mit Gott? Jemand, der ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nein, nein, nein. Ach so, die verwenden das Wort Gott ganz anders. Und darum, wenn wir sprechen über Person, dann müssen wir definieren. Und wir definieren so, Person ist ein Wesen. Was heißt Wesen? Das ist etwas, das ist, ja? Ein Wesen, ein Individuum, und man könnte sagen ein Ich, ja? Irgendein Gegenstand, der sagt nicht Ich, ja? Aber eben eine Person ist ein Ich, das auch ein Ich-Bewusstsein hat. Also ein Wesen, ein Individuum, ein Ich, das einen eigenen Willen hat, denkt, handelt und fühlt. Manche meinen, wenn man sagt Person, dann muss das bedeuten ein Mensch. Nein, es ist so, jeder Mensch ist eine Person. Aber nicht jede Person ist ein Mensch. Weil Engel sind auch Personen, aber sind keine Menschen. Ja, Engel sagen auch ich. Zum Beispiel der Engel Gabriel steht da neben dem goldenen Altar im Heiligtum in Jerusalem, als Zacharias räuchern sollte, Lukas 1, er erschrickt, denn beim Räuchern sollte man ganz alleine sein und plötzlich sieht er da jemanden stehen und er sagt, Ani Gabriel, Sheomed Lifnei Adonai, Hai Elohim, ich bin Gabriel, der ich stehe vor, nicht vor dem Herrn, sondern vor Gott. Boah. Ich bin Gabriel. Das ist eine Person, aber es ist kein Mensch. Das ist ein Wesen. Also, ein Wesen, das einen eigenen Willen hat, ein Ich, das einen eigenen Willen hat, denkt, handelt und fühlt. Und dann ist das auch gut abgegrenzt zu Kraft. Ich weiß, es gibt zum Beispiel Stromkraft. Ja, darum haben wir diese Lampen hier, die brennen. Aber die Stromkraft hat kein Ich-Bewusstsein. Und man kann nicht sagen, hat einen eigenen Willen, denkt, fühlt. Ja? Man kann sehr schlecht sprechen über Strom, zum Beispiel über Atomstrom, kann man sehr schlecht sprechen, aber das macht dem Atomstrom nichts aus, weil es keine Person ist. Ja. Ja, jetzt ist es so, in der rabbinischen Literatur, also die alten Rabbiner, im Mittelalter und auch weiter zurück, die sprechen in gewissen Schriften auch über die drei Personen der Gottheit. Also an dieser Stelle, es wird oft behauptet, das sei eine Erfindung des Konzils von Konstantinopel, 381 nach Christus gewesen, wo erklärt wurde, der Heilige Geist ist Gott. Aber das haben die nicht dort erfunden, sondern die haben das bekannt, weil das so in der Bibel steht. Und jetzt gibt es eben bei den Irrlehren ständig die Behauptung, das sei eine spätere Erfindung, das finde man auch im Judentum nirgends. Das ist endgültig falsch. Dieses Büchlein von Zvi Nassi, heißt das große Mysterium oder wie können drei einer sein? Das ist ein orthodoxer Jude, der durch die Schriften der Rabbiner zur Überzeugung kam, in Israel war das bekannt, dass der eine Gott ein Gott ist in drei Personen. Und er belegt das mit allen möglichen Schriften hier in diesem Büchlein. Am Schluss des Skripts habe ich da noch die genauen bibliografischen Angaben gegeben. Man kann es nämlich haben auf Deutsch, auf Englisch und natürlich auch auf Hebräisch. Und das ist sehr hilfreich. Und da sieht man, das Wort für Person ist dann eben nicht Ish, Mann, sondern die benutzen das Wort Havaya, habe ich hier hingefügt. Havaya heißt Wesen, Seiender. Und wenn Sie dann eben über die drei Personen der Gottheit sprechen, dann die Mehrzahl Havayot. Havaya, Einzahl, Havayot. Und man benutzt auch den Begriff Shem. Was heißt Shem? Name? Ja? Shmi, Roger. Mein Name. Oder Shem, Sheli, Roger. Die benutzen das Wort Shem für Gott und dann in der Mehrzahl, eben wenn die drei Personen der Gottheit gemeint sind, Shemot ist die Mehrzahl. Übrigens, wenn man in Israel sich schön von jemandem verabschieden will, sagt man nicht nur Shalom, sondern man sagt Yevarech Hashem Otcha. Möge segnen der Name dich. Und Shem sagt man, weil man eben in Israel in der Umgangssprache nicht Yahweh ausspricht. Shem ist das Ersatzwort für Yahweh. Möge Yahweh dich segnen. Und da benutzt man also Shem, Name. Und das kann man eben benutzen, um Person zu sagen. Eine Identität, nicht wahr? Der Name ist das Wort, auf das wir in unserem Vokabular am meisten achten. Ja, man muss das nur mal ausprobieren. Man ist da im Bahnhof, tausende Leute um einen herum, ein Lärm, alle sprechen und plötzlich hört man den Namen Roger. Das ist komisch. Das ist mir so eingehämmert worden von ganz klein auf, dass das mein Name ist. Und wenn man den hört, dieses Wort, dann zuckt man. Aber sonst, so viele Wörter und das interessiert überhaupt nicht. Ja, weil eben der Shem, der Name, drückt die Person aus, meint die Person. Und nun ist es so, der Heilige Geist sagt ich. Wir machen gleich Pause, aber das möchte ich noch vorlesen, Apostelgeschichte 13. Da sind wir in der Gemeinde in Antiochia, Nordsyrien, heute im Süden der Türkei. Die Heimat der Aramäer. Und da lesen wir, wie während der Gemeindezusammenkunft spricht der Heilige Geist durch einen Propheten. Apostelgeschichte 13, 2. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da entließen sie sie, nachdem sie gefastet und gebetet und ihnen die Hände aufgelegt hatten. Sie nun, ausgesandt von dem Heiligen Geist, gingen hinab nach Seleucia. Und von dort segelten sie nach Zypern. Sieht man, der Heilige Geist sagt als Befehl, gebt nun Barnabas und Saulus her. Das heißt, sondert sie aus. Ihr müsst sie hergeben, die haben lange gedient, jetzt müssen sie gehen. Zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Wer hat Paulus und Barnabas zur ersten Missionsreise berufen? Der Heilige Geist. Und er sagt von sich, ich, eine Kraft kann das nicht. Und wir haben das ja auch gesehen in Hebräer 3, Vers 7 und 10. Auch dort das Zitat aus Psalm 95, der Heilige Geist spricht und er sagt, ich. Und in Hebräer 10 könnte man auch wieder hinzufügen, haben wir auch gelesen, das Zitat aus Jeremia 33, 34, der Heilige Geist sagt, ich. Also, er ist ein Individuum. Und das meinen wir mit Person. Aber jetzt machen wir eine Viertelstunde Pause.